SRF 3.
Die ZKB wird sofort in einem Atemzug mit der UBS und CS genannt. Sie alle sind systemrelevant. Chaos nach dem Sturm auf den Philippinen. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist eine der größten Herausforderungen. HIV-Test für alle Sanitätssoldaten. Was im Militär Pflicht sein soll, ist in Pflegeberufen freiwillig. Das Wetter über dem Mittelland teils Hochnebel bei 4 bis 9 Grad, in den Alpen und im Süden sonnig bei 15 Grad. Info 3 am Mikrofon Andi Lüscher. Bisher waren es nur die UBS und die Credit Suisse, nun also auch die Zürcher Kantonalbank ZKB, systemrelevant. Ein etwas sperriger Begriff, der im Grunde aber sagen will, Achtung, diese Bank ist gross und wichtig und zwar für die ganze Schweizer Volkswirtschaft. Hier muss man genauer hinschauen. Evelyn Kobler von der Wirtschaftsredaktion, die Schweizerische Nationalbank, hat also entschieden, dass die ZKB systemrelevant ist. Was macht die Bank denn so relevant?
Die Schweizerische Nationalbank selber, sie führt ihre Überlegungen nicht aus, aber wenn man schaut, die ZKB ist die Nummer 4 auf dem Schweizer Bankenplatz. Sie ist vor allem ein gewichtiger Mitspieler, wenn es darum geht, Hypotheken zu vergeben oder Kredite an Unternehmen zu vergeben. Die ZKB mischt auch bei riskanteren Geschäften mit, zum Beispiel mit strukturierten Produkten in Bereichen der Investmentbank. Also so gesehen ist die ZKB ganz klar ein wichtiger Player auf dem Schweizer Bankenplatz.
Und was bedeutet das für die ZKB, diese Umstufung?
Systemrelevante Banken müssen besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen, zum Beispiel ein dickeres Eigenkapitalpolster zur Sicherheit haben, mehr Liquidität auf der Seite haben für den Fall einer Krise. Sie müssen auch einen Notfallplan aufstellen, wie man die Bank eben im Konkursfall dann doch wirklich abwickeln könnte. Also wichtige Teile, zum Beispiel das Hypothekargeschäft von der Investmentbank abtrennen könnte, damit man nicht alles retten muss. Der Ball, der liegt jetzt bei der Bankenaufsicht FINMA, die wird jetzt neue Anforderungen für eben die ZKB definieren, die dann die ZKB einhalten muss.
Bisher fand der Kanton Zürich, die ZKB ist gut aufgestellt für mögliche Risiken. Auf nationaler Ebene findet man das offenbar nicht. Hat der Kanton die Situation auf gut Deutsch gesagt verpennt oder hatte der Bank einfach zu viele Freiheiten gelassen?
Also man kann es so interpretieren, wenn die Schweizerische Nationalbank zur Auffassung gelangt, dass eben aus nationaler Sicht die ZKB ein grosser Player ist, bei dem man genau hinschauen muss. Dann kann man sich schon fragen, hätte da der Kanton nicht schon früher mal die Risiken, die von der ZKB ausgehen, genauer anschauen müssen? Vielleicht rollt das ja jetzt auch eine neue Diskussion über die ZKB, über die Risiken und die Sicherheit der Bank im Kanton Zürich auf.
UBS, Credit Suisse und nun also die ZKB. Wir haben noch weitere große Banken im Land. Kann man davon ausgehen, dass auch diese bald als systemrelevant eingestuft werden?
Im Gespräch ist offenbar die Raiffeisen-Gruppe, das ist die Nummer 3 auf dem Schweizer Bankenplatz. Die führt offenbar Gespräche mit der Schweizerischen Nationalbank. Die Überprüfung läuft noch. Denkbar wäre auch die PostFinance, die wickelt ja einen großen Teil des Zahlungsverkehrs ab in der Schweiz, so gesehen. Also auch ein wichtiger Player, aber da laufen offenbar noch keine Gespräche.
Einschätzungen von Evelyn Kobler, besten Dank. Der Sturm Haiyan und seine Folgen sind jetzt Thema in den Nachrichten mit Daniel Hofer und später nochmals in dieser Sendung.
Auf den Philippinen sollen Soldaten im Unwettergebiet gegen Plünderer vorgehen. 3 Tage nach dem Wirbelsturm Haiyan treffen auch immer mehr Hilfsorganisationen ein. Ein wichtiger Teil der anlaufenden Nothilfe betrifft die Bereitstellung von Trinkwasser und die Verteilung von Lebensmitteln. Im Atomstreit sind sich Iran und der Westen einen Schritt näher gekommen. Iran und die Internationale Atomenergiebehörde IAEA haben sich auf einen Fahrplan geeinigt, wie die weitere technische Zusammenarbeit geregelt werden soll. Dabei soll es auch um die Inspektion der iranischen Atomanlage Arak gehen, kündigte der Chef der iranischen Nuklearbehörde an. Nach tagelangem Schweigen hat sich die Zürcher Bildungsdirektorin Regine Eppli zum Fall Mörgerli-Ritzmann an der Universität Zürich geäußert. Im Kantonsparlament gab sie ihrem Bedauern Ausdruck über den Rücktritt von Unirektor Andreas Fischer. Mit diesem Schritt habe Fischer die Verantwortung für die jüngsten Entwicklungen persönlich übernommen, sagte Eppli. Die Entlassung der Medizinhistorikerin Iris Ritzmann kommentierte die SP-Regierungsrätin nicht. Sie räumte aber ein, dass im Fall Mörgerli Fehler passiert seien. 2 frierende Jugendliche haben im schaffhausischen Taiingen beinahe einen Brand in einem Altersheim ausgelöst. Laut Angaben der Kantonspolizei zündeten die Jugendlichen in einem Containerraum neben dem Heim Abfall an, offenbar um sich warm zu halten. Das Feuer konnte von Angestellten des Altersheims gelöscht werden. Die beiden Jugendlichen wurden kurz darauf von der Polizei angehalten. Nach 4 Tagen im All ist die olympische Fackel der Winterspiele in Sotschi 2014 wieder auf die Erde zurückgekehrt. Die Besatzungsmitglieder der internationalen Raumstation ISS sind in der Steppe von Kasachstan gelandet, wie die russische Raumfahrtsbehörde meldet. Mit dieser Fackel soll am 7. Februar 2014 die olympische Flamme entzündet werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 8.280 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.23.23 gehandelt, der Dollar zu 91,93. Die Wetterprognosen bis morgen Dienstagabend. Am Nachmittag liegt über dem zentralen und östlichen Mittelland meist Hochnebel, sonst ist es ziemlich sonnig. Im Süden bläst starker Nordföhn. Morgen liegt erneut sehr Hochnebel mit Obergrenze bei 1100 Metern. Sonst geht es sonnig weiter bei 4 bis 9 Grad im Norden und 15 Grad im Süden.
Info 3 Mittag.
Ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen, etwas zu trinken. Für viele von uns ist das selbstverständlich. Das war es auch für die Bewohner mehrerer philippinischer Inseln. Doch dann kam der Wirbelsturm Haiyan. Schaut man sich aktuelle Bilder an, so sieht man ein Chaos. Leichen, Trümmerteile und Schlamm miteinander vermischt. Und für die Überlebenden der Umweltkatastrophe geht der Überlebenskampf weiter. Vor allem Nahrungsmittel sind schwer zu bekommen. Brigitte Zink.
Seit Jahren schon ist das Welternährungsprogramm auf den Philippinen aktiv und kämpft dort gegen den Hunger. Aber nach dem verheerenden Wirbelsturm stehen die Mitarbeiter vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Die Zerstörung, die das Sondierungsteam auf der Insel Leyte angetroffen habe, sei unvorstellbar, sagt Welternährungssprecherin Elisabeth Pierce.
Les difficultés sont énormes. Il y a énormément de débris à enlever.
Die Schwierigkeiten, vorwärts zu kommen, sind riesig. Man muss Äste von den Bäumen sägen, Strommasten abtransportieren. Ein Vorwärtskommen ist kaum möglich. Allein um die 11 Kilometer vom Flughafen bis ins Zentrum der Provinzhauptstadt Tacloba zurückzulegen, braucht man 6 Stunden.
Pour faire les 11 kilomètres qui séparent l'aéroport de Tacloban au centre de cette ville qui a été au cœur du cyclone.
Seit 3 Tagen schon leiden die Menschen im Katastrophengebiet unter Durst und Hunger. Doch bis die 40 Tonnen Lebensmittel des Welternährungsprogramms verteilt werden können, dauert es, laut Sprecherin Birs, noch etwas.
Les distributions vont commencer dès que nous recevons le
Noch warte man auf die Flugcontainer, die die Lebensmittel für ungefähr 120.000 Menschen vor Ort transportieren könnten, sagt Birs und räumt ein, dass 40 Tonnen Lebensmittel nicht seien, angesichts der Millionen Menschen, die kein Obdach mehr haben. Zumal man noch keine Ahnung habe, wie viele Menschen auf den Hunderten von anderen philippinischen Inseln ebenfalls betroffen sein könnten. Zwar habe die philippinische Regierung bereits damit begonnen, auf Leyte und in anderen Katastrophengebieten Lebensmittel zu verteilen. Dennoch würden verzweifelte Menschen auf der Suche nach Nahrungsmitteln Lebensmittelgeschäfte und Transporte plündern, sagt Elisabeth Briss.
Il faut comprendre que ces personnes sont depuis que le typhon a frappé sans aide, sans rien, errant dans les rues avec des haillons, cherchant de la nourriture, cherchant de l'eau.
Man muss das auch verstehen. Die Leute sind seit Tagen ohne Nahrung, haben Hunger, sind verzweifelt, schockiert. Es ist eine heikle Situation. Aber die philippinische Armee hat die Lage bisher gut unter Kontrolle und geht vorsichtig gegen sie vor.
Situation, qui va nécessiter beaucoup de prudence et de comprendre aussi que ces personnes sont vraiment dans un état dramatique.
Info 3 Mittag.
Angehende Rekruten der Schweizer Armee werden bei der Aushebung auf Herz und Nieren geprüft und ab nächsten Jahr auch auf eine mögliche HIV-Infektion. Für diejenigen jungen Männer, die Sanitätssoldaten werden wollen, ist der HIV-Test sogar Pflicht. Die Armee hat Angst, dass sich ein Sanitätssoldat von einem anderen anstecken könnte. Monika Zumbrunn hat sich bei den Pflegeprofis umgehört, wie dort die HIV-Ansteckungsgefahr beurteilt wird. Beim Schweizer Verband der Pflegefachleute schüttelt man den Kopf.
Ein kleiner Pieks in den Arm kann über die Armeelaufbahn entscheiden. Bei der Aushebung wird ab nächsten Jahr ein HIV-Bluttest obligatorisch für alle angehenden Sanitätssoldaten und Einheitssanitäter. Für alle anderen ist der HIV-Test freiwillig. Die Armee wolle das Risiko einer Ansteckung in der Ausbildung minimieren, heißt es in einer Mitteilung. Die Sanitäter lernen in der RS den Umgang mit Infusionen und verabreichen Mitsoldaten selber Spritzen. Armeesprecher Christoph Brunner.
Die Armee muss hier die Latte sehr hochlegen, will die Latte sehr hochlegen und alle möglichen Risiken wollen wir minimieren. Deshalb wollen wir, dass die Leute, die das machen in unserer Armee, dass die anlässlich ihrer Rekrutierung einen HIV-Test absolvieren.
Die Sanitätssoldaten sollen sich also aus Sicherheitsgründen auf HIV testen lassen. In der zivilen Pflegebranche stoßen diese Überlegungen auf Unverständnis. Roswitha Koch vom Schweizer Verband für Pflegefachfrauen und Männer.
Die Frage, HIV-Tests bei Profis zu machen, die ist absolut vom Tisch, die wird gar nicht mehr diskutiert in der Schweiz.
Ein obligatorischer HIV-Test für Pflegerinnen und Pfleger sei ein zu großer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, erklärt Roswitha Koch. Aber auch fachlich sei ein HIV-Test unbegründet.
Ansteckungen von Patienten durch Pflegefachpersonen kommen eigentlich nicht vor. Das wurde weltweit untersucht und da gibt es kaum Fälle. Also da ist praktisch null Risiko.
Dass es laut internationalen Studien kaum Ansteckungsfälle gebe, reiche der Armee nicht, kontert Armeesprecher Christoph Brunner. Zwischen dem Zivilleben der Pflegenden und der Sanitäter der Armee gebe es einen entscheidenden Unterschied.
Die Armee ist eine Zwangsgemeinschaft. Die Leute sind nicht freiwillig bei uns. Sie müssen kommen und aus diesem Grund haben wir alles daran zu setzen, Risiken zu minimieren und unsere Leute wieder gesund nach Hause schicken zu können.
Die Armee hat für die Labortests einen Auftrag gemäß WTO-Regeln ausgeschrieben. Geplant ist, die Bluttestdaten in einer Statistik zu erfassen. Nicht nur diejenigen Daten zu allfälligen HIV-Infektionen, sondern auch Daten zu den anderen Tests, die die Armee bei den Rekruten durchführt. Hepatitis-Erkrankungen zum Beispiel oder die Blutgruppenbestimmung. Diese Tests sind, im Gegensatz zum HIV-Test, auch in Zukunft für alle freiwillig.
Das war Info 3 am Mittag auf SRF 3 Virus und SRF 4 News im Netz unter srf.ch. Verantwortlich für die Sendung Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.